AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Herzlich willkommen zur 31. Episode von AI in Finance, unserem Podcast über KI im Banking, Payment und Fintechs. Ja, wie letzte und ich glaube sogar vorletzte Folge von uns beiden anmoderiert, wollen wir uns heute mal ausführlich mit den Absurditäten und mit den Risiken von künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wir haben ja schon ganz viel in diesem Jahr immer mal über Doomsday-Szenarien von KI gesprochen. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeschaut, Mike. Darunter waren so ein paar ganz spannende Themen wie die Manipulation von Straßenschildern, um selbstfahrende Autos in die Irre zu führen. Wir haben ganz lange auf dem Enkeltrick 2.0 rumgeritten, ne, das Thema mit den synthetisierten Stimmen. Und du hast in der letzten Folge ganz viel zu Roboter-Kakerlaken erzählt. Genau, heute wollen wir uns neuen Theorien und auch ein paar sehr düsteren Praxisbeispielen widmen. Und ich bin auch gespannt, was du später Tolles für uns mitgebracht hast, lieber Mike. Herzlich willkommen, dich erstmal.
Ja, hallo hier, hallo aus dem verregneten Siegerland. Es ist die besinnliche Vorweihnachtszeit und passend dazu habe ich natürlich besinnliche Themen mitgebracht. Aber bevor wir allzu besinnlich werden und in unseren kleinen Deep Dive gehen, hast du noch ein kleines Update für uns? Das hast du ja letzte Woche schon so ominös angekündigt.
Oh ja, stimmt, da hast du recht. Genau, es gibt großartige Neuigkeiten oder große Neuigkeiten für unseren Podcast, die Mike und ich natürlich auch gerne mit euch teilen wollen. Wir haben ja sehr viel Spaß gehabt in diesem Jahr mit unserem neuen Lieblingsprojekt AI in Finance. Weil vor ziemlich genau einem Jahr war es, glaube ich, da haben wir beide beschlossen, einfach mal einen Podcast zu starten. Und seit Januar haben wir mittlerweile nun über 30 Folgen aufgenommen und uns jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gefragt, wie können wir das noch besser machen? Wie können wir mehr Strahlkraft auch auf diesen Podcast lenken? Aber auch, wie schaffen wir es, mehr HörerInnen zu erreichen und uns einfach auch auf noch mehr Finance-Beispiele zu konzentrieren? Dann haben wir so ein paar Gespräche geführt in der Industrie, kennen ja auch noch ein paar andere Podcast-Hosts und so Gesellschaften dafür. Aber am Ende lag das Beste eigentlich schon direkt vor unseren Augen, so mal ganz salopp gesagt. Und deswegen können wir heute ganz stolz announcen, dass wir ab Januar 2025 mit unserem Podcast Teil des Netzwerks von Payment and Banking werden. Also ne, für alle, die Payment and Banking noch nicht kennen, das ist so der führende Hub für alles rund um Fintechs, Banking, Payment im deutschsprachigen Raum. Tolle Events, tolle Formate, tägliche Newsletter. So, aber was bedeutet das für euch jetzt ganz konkret? Wir glauben, vor allem spannende Inhalte und noch viel mehr spannende Inhalte. Ich glaube auch, dass wir ab und zu ein paar hochkarätige Gäste hier begrüßen können. Wir glauben auf jeden Fall an eine bessere Reichweite und ich persönlich auch an die Möglichkeit, unser beider Hobbyformat hier einfach noch aufs nächste Level zu bringen. Weil ich glaube, gemeinsam mit Payment Banking können wir euch künftig einfach nicht nur die gewohnt tiefen Einblicke und Diskussionen bieten, sondern auch ein paar neue Features, noch ein paar neue coole Gimmicks. Es gibt so ein paar Überraschungen, an denen wir jetzt schon gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, es ist auch eine Chance, noch viel mehr HörerInnen zu erreichen, ohne dabei auch unsere Unabhängigkeit und ja vermeintlich Kreativität auch aufzugeben. Das heißt, wir bleiben die gleichen, einfach nur mit einem stärkeren und mit einem professionelleren Team im Hintergrund. Sprich, bleibt gespannt, was da für 2025 alles passiert. Wie immer auch natürlich danke an euch alle, dass ihr Teil unserer Reise wart und für ein wirklich tolles 2024, für viel Feedback und natürlich auch, dass ihr uns gehört und verfolgt habt. Und auch schon mal viele Grüße an die Macherinnen und Macher bei Permanent Banking.
Genau, auch von mir natürlich spannende Entwicklung. Du hast einen Punkt, oder den würde ich gerne noch ergänzen, das Thema Kontinuität. Also der Druck steigt bei uns beiden. Also wir haben das ja in der Tat als Hobbyprojekt gestartet. Es bleibt immer noch ein Hobby, geht aber jetzt, glaube ich, dadurch nochmal ein Stück in eine Professionalisierungsphase. Und ja, darauf freuen wir uns. Und auch von meiner Seite natürlich herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr Teil der Reise wart. Aber was noch viel wichtiger ist, dass ihr Teil der Reise bleiben werdet. Also nur weil wir an dieser Stelle quasi der Weg sich etwas verändert, freuen wir uns natürlich, wenn alle dann uns dann auch bei Payment and Banking weiterhören. Wir wollen uns nochmal einem Thema widmen und vor allen Dingen einen Deep Dive geben, nämlich einem Doomsday. Das war ja zu den Anfängen unseres Podcasts eine sehr beliebte Kategorie, die so ein bisschen eingeschlafen ist. Nicht, weil es keine Doomdays mehr in der Form gab, sondern weil sich das immer so ein bisschen wiederholt hat. Du hast es eben in der Einleitung gesagt, wir haben viel über Fraud gesprochen, Enkeltrick 2.0, Stimmsynthetisierung. Ehrlicherweise haben wir, glaube ich, auch im Wahlkampf jetzt, in den amerikanischen Wahlkampf und ehrlicherweise, glaube ich, auch jetzt in unserem Wahlkampf, der vor der Tür steht, werden wir das erleben. Fake-Nachrichten, Fake-Bilder, AI-generierte Bilder, die nicht der Wahrheit entsprechen, werden zunehmen. Das ist kein alter Hut, es ist ja noch relativ neu, wenn man sich die Entwicklung anschaut, aber etwas, was wir inzwischen, glaube ich, alle ganz gut kennen. Nichtsdestotrotz wollen wir einfach mal schauen, was ist denn da braut sich da am Himmel vielleicht was zusammen, was vielleicht noch einen größeren Impact haben könnte. Und der Anlass war ein Interview, was ich gesehen habe, nämlich dem Yuval Noah Harari, jemand, den ich implizit nur kannte, nämlich seine Bücher. Er ist Bestsellerautor von Büchern wie zum Beispiel Eine kurze Geschichte der Menschheit, ganz bekanntes Buch, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das ist das Buch, was ich habe. Ich wusste gar nicht, was er es geschrieben hat. Und jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, dem Titel Nexus, Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz. Und er hat in diesem Interview genau nämlich darüber gesprochen, über künstliche Intelligenz. Und ehrlicherweise ist das, was er dort sagt, nicht ganz so optimistisch, wie wir die Nachrichten, die wir sonst immer so transportieren. Also soll heißen, wo Licht ist, ist auch Schatten und er spricht eben genau über diesen Schatten. Und ich würde Sascha und Gretsch bitte schnell ein und hak nach und gib Kommentare. Vielleicht über eine kleine Definition von AI kurz sprechen, weil das ist auch etwas, wenn man darüber nachdenkt, was auch in meinem Alltag immer wieder verloren geht. AI ist ja heute etwas, was irgendwie gefühlt überall drangehängt wird. Ne? Also von den Mobiltelefonen, die jetzt alle mit AI kommen, bis hin zu Schuhen, die irgendwie AI können und Kaffeemaschine. AI ist halt ein Thema, was sich irgendwie marketingmäßig recht gut verkauft. Ehrlicherweise ist nicht überall AI drin, wo auch AI draufsteht. Und wenn man sich die AI-Definition mal in Nutshell anschaut, dann ist es ja im Prinzip eine Technologie, die in der Lage ist, selbstständig, also zu lernen und sich selbstständig zu verändern, eigene Entscheidungen zu treffen und eigene neue Ideen zu entwickeln. Heißt, wenn wir jetzt mal die Kaffeemaschine nehmen, die AI als Zusatz hat, dann reicht es eben nicht aus, wenn sie dir morgens um 6 Uhr einen Kaffee macht, sondern, und das Beispiel hat auch er gebracht, eine Kaffeemaschine mit AI wäre es, wenn sie dein Verhalten beobachtet und weiß, alles klar, der Sascha sieht müde aus und der braucht jetzt einen Kaffee. Und wenn man noch eine Schippe drauflegt, dann ist es nicht nur den Kaffee, den du brauchst, sondern die Maschine kennt dich mittlerweile so gut, dass sie für dich einen neuen Kaffee entwickelt, der dir A, besonders gut schmeckt und dich besonders irgendwie pimpt. Also selbstständig lernen, selbstständig entwickeln, neue Ideen generieren. Das ist eigentlich im Grunde AI. Und das hört sich ja erstmal ganz cool an. Also wenn wir so eine Kaffeemaschine hätten, also ich fände es jetzt nicht so schlecht als Kaffee-Junkie, du glaube ich auch nicht. Und wenn wir das übertragen auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Medizin, neue Werkstoffe, den Bereich Energie, vieles mehr, dann ist das ja was total Tolles. Ne? Also Medizin, Krankheiten werden nicht nur erkannt, sondern Heilung ist am Ende irgendwie sichtbar. Also dass man nicht nur weiß, alles klar, da gibt es eine Krankheit, sondern AI kann dabei helfen, auch die Krankheit zu heilen. Aber es gibt halt auch die Downside. Und die Downside ist im Prinzip, dass wir natürlich nicht nur Gutes tun können, sondern halt auch eben schlimme Dinge tun können. Also wir haben eine unglaublich große, nicht in Deutschland und auch nicht in Europa, aber in anderen Ländern eine riesengroße Waffenindustrie. Wir können völlig neue Waffensysteme entwickeln, die noch tödlicher sind, noch gemeiner sind sozusagen, bis hin zu Foltermethoden, die man nicht sieht, aber besonders effektiv und schmerzhaft sind. Das heißt, jede denkbare Grausamkeit ist ja eben jetzt tatsächlich nicht nur mehr denkbar, sondern kann auch weiterentwickelt werden. Und AI kann halt dazu, ich will gar nicht sagen missbraucht werden, sondern gebraucht werden. Also aus welcher Perspektive ich drauf schaue und ich den Einsatz rechtfertige, das Wort fehlt in mir. Das ist also erst einmal so ganz generell die Downside. Und wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht und sagen, okay, eigentlich ist Artificial, und das schreibt er in seinem Interview eigentlich auch ganz cool, vielleicht sogar das falsche Wort, weil Artificial, das englische Wort für künstlich, weckt ja so ein bisschen den Eindruck, dass das, was gerade passiert oder was passieren könnte, ist ja konjunktiv, in irgendeiner Weise steuerbar ist. Und er benutzt eigentlich lieber den Begriff, das A nicht für Artificial und auch nicht, wie Apple das macht, für Apple, sondern in dem Fall für Alien. Weil er sagt, im Grunde passiert hier gerade etwas wie eine neue Lebensform. Und zwar in dem Moment, wo wir also etwas haben, die in der Lage ist, ja, Entscheidungen zu treffen, sich weiterzuentwickeln, dann sind wir sehr stark an einer Lebensform, auch wenn sie nicht wie wir Menschen organisch ist. Und jetzt fängt es an, wirklich spooky zu werden, wenn man mal genau drüber nachdenkt, Sascha. Wir Menschen essen, trinken, schlafen, wir müssen uns ausruhen, wir werden krank, wir sterben und wir sind an Ökosystemen, an Regeln gebunden. Also die sind ja quasi vorgegeben. Ne? Wir werden vielleicht maximal 80, 90, 100 Jahre alt, je nachdem. Wir müssen schlafen, wir müssen uns ausruhen. All das betrifft eine AI nicht mehr. Das heißt, AI ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, also ja, rund um die Uhr in der Lage zu lernen, sich weiterzuentwickeln, unabhängig von unserem Rhythmus. Du hast ja gleich Beispiele mitgebracht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie wir heute agieren, die Wall Street hat ja Öffnungszeiten. Das ist mir immer nicht so 100% bewusst. Also wenn man drüber nachdenkt, dann ist das so. Das heißt, die hat deshalb Öffnungszeiten, weil Menschen halt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt halt traden. Das heißt, Weihnachten ist die Börse geschlossen, an Feiertagen, ich glaube am Wochenende auch. Und auch nicht 24 Stunden geöffnet. AI kann das alles tun und wahrscheinlich sogar heute schon viel besser tun, als wir es tun. Und das ist schon mal etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Das heißt, wir haben ja eine Technologie, die nicht nur in der Lage ist, selbstständig zu lernen, sondern sie ist halt auch völlig unabhängig von unseren Rhythmen und unserem Lebenszyklus sozusagen. Und wenn wir das jetzt mal uns auch anschauen, was der nächste Faktor ist, und auch das finde ich total interessant, wenn man sich die Entwicklung der Menschheit anschaut, dann haben wir uns deshalb ja so gut weiterentwickelt, weil wir in der Lage waren, Informationen auszutauschen. Also, ne? Also all das passiert auf Informationsfluss. Und dieser Informationsfluss, das ist auch ganz interessant, wenn wir uns anschauen, die politischen Systeme, die wir haben, dann ist der Informationsfluss nie an einer Stelle gebunden, wenn wir über demokratische Systeme sprechen. Das heißt, in der Demokratie kann ich mich informieren, wo ich mich informieren möchte. Das sieht nicht jeder da draußen so. Wir haben so ein paar Schwurbler, die sehen das ein bisschen anders. Aber im Grunde
Grüße gehen raus.
Im Großen und Ganzen ist es so, ob du jetzt Spiegel Online, Bild.de oder was auch immer, wir können uns informieren, wo wir uns informieren wollen. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir können unterschiedliche Perspektiven lesen, wir nehmen unterschiedliche Strömungen wahr und können im besten Falle darauf neue Entscheidungen treffen, neue Perspektiven einnehmen, weil wir eben nicht diesen Single Point of Information haben. In Diktaturen, Nordkorea, das ist ein bisschen anders. Da gibt es eine Informationsquelle und da kann man ja sagen, vielleicht ist das Leben auch einfacher, weiß ich nicht, glaube nicht. Aber da ist halt die Information einfach gebündelt an einer einzigen Stelle. Und das ist natürlich in Zeiten, wo jetzt wir auch AIs entwickeln, natürlich super gefährlich. Vor allen Dingen ist es gefährlich, und jetzt kommen wir zu einem zweiten oder ich glaube mittlerweile der dritte Faktor, nämlich die Anzahl, also worauf basiert AI, das haben wir schon gesagt, AI lebt letztendlich von Daten und Informationen. Und jetzt fängt es an tricky zu werden, weil Information bedeutet ja nicht gleichzeitig Wahrheit. Das heißt, AI bekommt nicht Wahrheiten zum Lernen, sondern Informationen. Weil die Wahrheit in Nordkorea ist eine andere wie bei uns in Europa und ist eine andere wie in den USA. Und das macht es natürlich letztendlich total gefährlich, weil das haben wir auch schon erlebt, dass in den Anfängen von AI, dass sie befangen war, dass auf einmal anfingen, AI-Agent rassistisch zu werden oder dieser berühmte Fotofilter von Samsung, ja, der auf asiatische Bilder getrimmt ist und einen anderen Turn dir gibt bei der Optimierung des Bildes als hier in Europa. Und all das jetzt mal zusammengefasst, ist insofern gefährlich, wenn wir also anfangen, momentan ist das ja alles noch so closed, aber wenn AI anfängt, draußen in der Welt, also in die Wildnis gelassen wird, und wir sprechen ja auch gleich wahrscheinlich über das Thema AGI, also über die allgemeine künstliche Intelligenz, die ja dann schon wirklich dieser Intelligenz fast schon Organismus sehr, sehr nahe kommt, dann ist das super gefährlich. Und zwar nicht insofern gefährlich, und das auch das fand ich einen interessanten Punkt in dem Interview, dann ist auch meine Einleitung sozusagen zu Ende. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Angst haben müssen, dass uns Roboter überfallen und uns den Strom abgestellt wird, die ist gar nicht so groß. Also die Gefahr ist nicht so groß. Also wir müssen keine Angst davor haben. Aber wenn wir jetzt schon mal schauen, wo AI Entscheidungen trifft, nehmen wir zum Beispiel die Kreditvergabe. Die Kreditvergabe läuft meistens automatisiert, schon seit vielen Jahren. Und da ist ja kein Mensch, der die Entscheidung trifft oder nicht in der letzten Konsequenz der Mensch, der die Entscheidung trifft, sondern eine AI. AI entscheidet in Kriegen, wo soll Daten hingehen? Also es werden Fronten analysiert, wo ist der beste Einsatz der Truppen? AI entscheidet in der Medizin, wie man behandeln soll. Mhm. Oder beim Fahren, die berühmte Diskussion der Tesla, der Autopilot, bremst er jetzt bei der älteren Dame oder bei dem Kind? Das wird von einer AI entschieden. Und er hat das wunderbar zusammengefasst in einem Satz. Die Weltherrschaft wird also nicht in Form von Robotern kommen, also dass wir so Terminator-mäßig überrannt werden, sondern er beschreibt das mit einer Waffe. Und das Ziel wird bestimmt durch AI. Wir haben gerade die Beispiele genannt, wo AI wirklich Entscheidungen getroffen wird. Und der Trigger, der wird von uns Menschen dann getroffen. Das heißt, AI sagt uns quasi, was wir zu tun haben. Und wir laufen Gefahr, dass dem Gesagten, der Empfehlung, blind zu folgen. Also wir verlassen uns auf diese Aussagen und das ist natürlich total gefährlich, wenn wir nicht mehr nachvollziehen können, und jetzt ist wirklich der letzte Satz, wenn wir nicht mehr nachvollziehen können, auf welcher Grundlage die Entscheidungen getroffen wurden. Und das ist ja jetzt schon so. Wir wissen nicht mehr, warum beispielsweise ChatGPT, das gibt's ja diese Beispiele, jetzt eine Antwort gegeben hat. Das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist natürlich total gefährlich. Und wenn wir das gleich noch mit deinen Beispielen, die du mitgebracht hast, auf die ich sehr gespannt bin, einbetten, dann ist das so ein bisschen dieser Angstmoment. Das muss alles gar nicht so kommen. Aber das ist zumindest ein Thema, wo ich für mich selber feststelle, ich mich immer kritischer mit beschäftige. So, Einleitung zu Ende.
Also ich finde es ja schon mal erstmal erstaunlich, wie lange du durchgehend reden kannst. Und das macht ja auch alles immer noch Sinn. Ich habe dich jetzt im letzten Jahr, glaube ich, so oft unterbrochen, dass ich dir nie die Chance dazu gegeben habe in den letzten 12 Monaten. Das sollte ich öfter machen. Ich war lange auf Mute und habe irgendwie meinen Kaffee getrunken.
Ich habe eine Träne im Auge jetzt so ein bisschen.
Es ist wunderschön, wie du das machst, liebster Mike. Nee, aber es ist das ist sehr viel Wahres halt irgendwie drin. Und ich habe das Buch selbst nicht gelesen. Das ist noch auf meiner Liste. Ich habe irgendwann mal, als er es veröffentlicht hat, einen kleinen Handelsblattartikel darüber gelesen, aber ich glaube auch nicht gefinisht, aber dieses Thema außer Kontrolle geratene Maschinen ist ja ein Thema, ne? Kann man da überhaupt noch den Stecker ziehen? Darf man, soll man, wird uns die KI davon abhalten? Ich glaube, das kommen wir auch gleich nochmal bei den Beispielen drauf. Aber ganz am Ende kommt immer wieder alles auf Regulierung, Regulierung, Regulierung zurück, ja? Das heißt, wir können ja immer sagen, reguliert doch erstmal. Die Tech-Menschen unter uns sagen, nee, weil dann haben wir wieder das gleiche Problem, was wir ja jetzt schon haben, dass uns die anderen Staaten, vor allem natürlich irgendwie China, Indien, Asien grundsätzlich, aber auch die USA aus dem unregulierten Sandkasten heraus abhängen werden, technologisch und dann irgendwann natürlich in der Folge auch wirtschaftlich. Deswegen sagen ja auch immer die Vertreter der Technologieszene, lass uns die Technologie erstmal entwickeln, regulieren können wir sie nachträglich immer noch. Das stimmte für ganz viele Sachen wahrscheinlich, für AI und AGI stimmt es halt nicht. Und an eine Sache erinnere ich mich noch, was der Autor Yuval Harari gesagt hat in diesem Interview, war, das würde man ja in anderen Bereichen so auch nicht akzeptieren. Ne, das ist ja dieses zum Beispiel Autoindustrie. Das hat, glaube ich, auch irgendwann der Mercedes-CEO mal gesagt. Ne, ich muss meine Autos ja auch so sicher machen, bevor ich sie auf die Straße schicken. Und nicht erst, wenn sie auf der Straße sind, 100 Unfälle fabriziert haben, dass ich mir dann überlege, wie kann ich diesen Sicherheitsmechanismus halt irgendwie einbringen. So. Und auch, wenn man irgendwie Autofahren lernt, lernt man als erstes, wie ein Bremspedal funktioniert und wie die Mechanik des Autos funktioniert, bevor ich losgelassen werde in den Straßenverkehr. Und das argumentiert, glaube ich, dieser Autor. Und das finde ich so ganz spannend. Auch aufs echte Leben mal projiziert.
Ich finde das insofern ein ganz wichtiger Punkt und ich finde den Vergleich gut, wenngleich ich auch dann direkt im Kopf habe, beim Autofahren, das ist alles so sehr greifbar für die Menschen da draußen, ne? Also man weiß irgendwie, so ein Auto, was alleine fährt, das ist irgendwie spooky und da muss man sich ganz, ganz viele Gedanken machen. Bei dem Thema AI erlebe ich gerade, wenn du mit Tech-Menschen darüber sprichst, das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt mit der Familie, die vielleicht keinen Tech-Background haben, oder mit anderen Menschen mit Tech-Background darüber sprichst. Aber wenn du mit eben solchen sprichst, dann hörst du immer ganz viel Begeisterung. Und ehrlicherweise, wenn wir drüber sprechen, wir sind ja auch begeistert. Ne? Wir bringen immer wieder neue Tools mit und denken, oh geil, wieder eine Arbeitserleichterung und noch ein Tool, was irgendwie das Leben leichter macht. Aber die Gefahren, die wirklich irgendwie damit zusammenhängen können, ist ja konjunktiv. Das ist etwas, was ich für mich immer wieder viel zu sehr ausblende. Und ich weiß nicht, du hast ja ein Gedächtnis wie ein Elefant. Die ganzen OpenAI-Mitarbeiter, die ja auch auf hohem Level alle gegangen sind, weil sie gesagt haben, das, was hier passiert, ist irgendwie ganz schön spooky. das wird ja auch irgendwie, das ist dann mal eine Meldung und dann redet man nicht mehr drüber, ja. Und dieses, das, was da passiert, ist spooky, das ist ja nicht abgestellt, nur weil die gegangen sind, ja. Die sind gegangen, weil da was passiert, was irgendwie bedenklich ist, aber es passiert ja weiter. Und das finde ich irgendwie, ja, spannend, unheimlich.
Ja, ja, total, auf jeden Fall. Gehen wir mal rein. Also ja. machen wir mal so ein paar anfassbare Beispiele. Und für unser allererstes Doomsday im Januar habe ich nochmal nachgeschaut. Da hatte ich damals so eine Hedgefund-Dystopie skizziert. Da ging es so ein bisschen so ganz leicht um autonome Handelsabwicklung, aber sehr rough noch. Und das würde ich gerne heute ein bisschen tiefer legen. Und wir stellen uns mal vor, wir befinden uns an so einem ganz typischen Handelstag an den globalen Finanzmärkten, wobei heute früh war der Blick ins Portfolio nach der FED-Entscheidung echt unangenehm von gestern. Aber sagen wir mal, es war ein normaler Tag und nicht so ein Tag wie heute. Das heißt, wir wissen ja auch, die Börsen weltweit sind technisch perfekt vernetzt mittlerweile. Sowohl über Infrastruktur, über Architektur. Die haben alle irgendwie ihre eigenen Knotenpunkte. Das heißt, ein Großteil dieser Transaktionen wird mittlerweile schon von hochentwickelten autonomen KI-Systemen auch getrackt. Ja, das wird noch nicht gesteuert, zumindest nicht großflächig, da sind immer noch Menschen dabei, aber zumindest laufen die Algorithmen mit. Und diese sogenannten Handels-KIs, wie sie auf Deutsch, glaube ich, übersetzt sind, analysieren jetzt schon in Millisekunden riesige Datenmengen, ne? Marktnachrichten, Wirtschaftsdaten und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, bis hin zu sozialen Medien und daraus werden dann abgeleitet blitzschnelle Entscheidungen getroffen, um Gewinne einfach zu maximieren. Und zwar schneller, als die Konkurrenz das macht. So, aber gehen wir mal so chronologisch durch, ganz fiktiv, wie das mit so einer AI, die auch nicht nur trackt, sondern tatsächlich auch proaktiv sowas steuert, wie das aussehen würde. Ne? Könnte es zum Beispiel einen kleinen, sehr unscheinbaren Vorfall geben, der dann eine Kette auslöst. Zum Beispiel kann die KI fälschlicherweise einen negativen Tweet von einem Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley analysieren und dann als ernsthafte Bedrohung für dessen Aktienwert interpretieren. Das heißt, was würde passieren? Sofort verkauft diese KI dann die Aktien des Unternehmens, von einem Hedgefonds beispielsweise im großen Stil. Andere Handels-KIs, die mit ähnlichen Algorithmen arbeiten, reagieren natürlich sofort auf das plötzliche Verkaufsvolumen innerhalb von Sekundenbruchteilen, erkennen das Signal als eine Marktkorrektur beispielsweise und beginnen dann einfach ebenfalls ihre Bestände zu verkaufen. Das heißt, innerhalb von Minuten gibt's schon den ersten Dominoeffekt. So, das heißt, innerhalb von ganz kurzer Zeit gibt's halt eine Kettenreaktion. Und diese Verkaufswelle würde sich dann auf andere Unternehmen, auf andere Branchen ausbreiten, die irgendwie mit dem Tech-Sektor verknüpft sind. Das heißt, nach und nach hüpfen dann irgendwie vielleicht am Tag 2 private Anleger auf den Trend auf. Bei Reddit gibt's die ersten Subreddits, ne, wie bei AMC und dieser Kinokette damals. Und da diese Handels-KIs natürlich komplett auf Geschwindigkeit gebaut sind und auch optimiert sind, treffen diese natürlich Entscheidungen ohne jegliche menschliche Überprüfung oder menschlichen Eingriff. Was dazu führt, dass der Marktwert von vielen großen Unternehmen quasi gleichzeitig einbricht, ne, der MSCI, vor allem getrieben durch diese Tech-Titel, bricht ebenfalls ein, was dann zu einem sogenannten Flash-Crash führt. Das heißt, Flashcrash ist, wenn Börsenkurse rasant sinken und wirklich Milliarden und Abermilliarden von Dollar an Marktwert innerhalb von weniger kurzer Zeit, in meinem Beispiel jetzt Minuten, vernichtet werden. Und das löst dann irgendwann eine Panik aus, ne? Sagen wir mal an Tag 3 vielleicht, ne? Weil es einfach überall die Börsen weltweit sind irgendwie rot. Sowohl bei menschlichen Anlegern als auch bei weiteren KI-Systemen herrscht eine Panik. Und vor allem auch bei KI-Systemen, die dann für eine Risikoabsicherung eigentlich gebaut sind und dafür zuständig sind. Die gibt's mittlerweile auch schon, ne? Das sind so Hedge-KIs. Die beginnen quasi automatisch dann immer mehr Short-Positionen aufzubauen und also wirklich echte Hedges zu setzen im Sinne der Absicherung, um so abzusichern, was den Markt immer noch weiter belasten wird. Und ne, innerhalb von kurzer Zeit reagieren dann einfach globale Märkte so synchron, denn was ja einmal so als isoliertes Problem in einem Sektor begann, hat nun einfach Auswirkungen auf den gesamten Aktienmarkt in wahrscheinlich allen entwickelten Staaten. Es geht dann irgendwie morgens in Tokio los und abends mit dem Nasdaq hört das Ganze dann auf. Und ich glaube, innerhalb von wenigen Tagen, die Geschwindigkeit und das Volumen von solchen Transaktionen bringen auch, glaube ich, dann technisch die Systeme der Börsen an ihre Grenzen. Weil Orderbücher sind irgendwann überlastet. Die ganzen Trading-Plattformen, Trade Republic und Co., wo die halt das abwickeln, werden überlastet sein. Und auch erste Börsenplattformen müssen wahrscheinlich dann den Handel stoppen, um die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und ich glaube, spätestens irgendwie am letzten Tag, wann auch immer das ist, Tag 3, 4, 5, sieht man, dass diese artifiziell hervorgeführten Verluste reale wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und nicht nur irgendwie der MSCI ist mal abgestürzt, sondern Unternehmen, die darauf angewiesen sind, ein Kapital zu investieren und zu wachsen, und zwar täglich zu wachsen, Fremdkapital von Banken aufzunehmen, Eigenkapital zu raisen aus Private Equity oder Venture Capital, die können das nicht mehr. Die verlieren an Kapital. Große Pensionsfonds zum Beispiel, ne, Privatanleger, die auch auf die Stabilität des Marktes angewiesen sind, haben einfach enorme Verluste und sind von einem auf den anderen Tag pleite. Ne, und ganz am Ende natürlich auch Regierung und Aufsichtsbehörden stehen natürlich total unter Druck. Die müssen handeln, wissen aber nicht wie, weil diese hochkomplexen Algorithmen von diesen Handels-KIs erschweren es natürlich total, überhaupt erstmal die Ursache des Problems zu identifizieren und einzugreifen, weil sie nicht mehr wissen wie. Es gibt einfach diese menschliche Schnittstelle gerade nicht, um zu sagen, okay, ne, I gonna shut down the problem to solve it, ist einfach gar nichts mehr da. Und ne, einfach mal kurz irgendwie Stopp in diesem düsteren Szenario, man könnte das jetzt ewig weiterspinnen, aber ich glaube, so dieses Szenario zeigt ganz gut, wie autonome Handels-KIs komplett unbeabsichtigte Katastrophen auslösen können, die dann flächendeckend überall auf der Welt einfach ein riesengroßes Feuer anzünden, weil diese Stärke von solchen sehr speziellen KIs, ne, Geschwindigkeit, Effizienz, die wird in so einer Krise zur schlimmsten Schwäche überhaupt. Denn diese Systeme ohne menschliches Eingreifen, wenn die da agieren, dann können die Marktbewegungen verstärken und einfach so eine Feedbackschleife erzeugen, dass sie komplett außer Rand und Band beziehungsweise komplett außer Kontrolle geraten.
Ja, da passt, glaube ich, auch eine Nachricht zu. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, letztes Jahr im Mai war das. Da ging ja ein Bild durch die Welt von einer Explosion oder ein brennendes, ich glaube, es war eine Explosion, beziehungsweise Feuer am Pentagon. Ach, ja. Und das war ja auch, das war dieses gefakte Bild. Es sah recht überzeugend aus, wie das so ist mit Fake-Fotos oder manipulierten Bildern. Und ich weiß nicht mehr, aber auch das hatte ja irgendwie Auswirkungen auf die Märkte. Also an dem Tag sind ja auch irgendwie etliche Millionen, ich glaube sogar Milliarden Dollar verbrannt worden, weil irgendwie die Börse kurz eincrashte, weil man dachte, alles klar, es gibt jetzt wieder, oder es gab einen Anschlag, und es war nichts anderes als ein, ja, Fake-Foto, was verbreitet wurde. Und ich glaube, dummerweise, es hatte die Washington Post irgendwie dann auch nochmal irgendwie aufgenommen und verbreitet. Das heißt, es gab dann auf einmal diese Kettenreaktion, die du gerade beschrieben hast. Das heißt, es muss nicht mal irgendwie ein Tweet von einem crazy Milliardär sein. Wir haben alle einen Namen im Kopf, sondern es kann halt auch wirklich
Mike Klotz,
es kann halt auch ein Baby-V-Foto sein. Nein, es kann halt auch ein gefaktes oder manipuliertes Bild sein, was dann dazu führt, dass auf einmal irgendwie, ja, Märkte steil gehen.
Ja, total. Also die ganze Diskussion um Eindeutigkeit und Einzigartigkeit kommt da wieder hoch. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr über Lösungsansätze hier sprechen. Ne? Am Ende geht es um Regulierung, es geht um Überwachung, es geht um, ne, diese typischen Fail-Safe-Mechanismen, die ja auch im EU-AI-Act stehen. Es geht um ganz viel Transparenz, ne? Weil am Ende müssen Börsen und auch Regulierungsbehörden weltweit quasi verstehen, wie Algorithmen arbeiten können, um einfach frühzeitig reagieren zu können. Aber ich würde sagen, das ist einfach nochmal, das würde die Folge komplett sprengen. Aber zumindest zeigt es einfach, eine sehr speziell ausgerichtete und dafür trainierte KI kann halt einfach innerhalb von wahnsinnig kurzer Zeit ihr Ziel erreichen oder halt eben auch nicht. Und man kann einfach nicht mehr eingreifen. Und ich glaube, das ist super spannend, halt mal so als Doomsday halt irgendwie zu sehen und mal so zu skizzieren, weil wir gehen ja hier sehr viel auf Retail-Themen ein, so ein bisschen auf Firmenkundenthemen. Was wir selten machen, ist tatsächlich halt irgendwie echtes Asset-Management betrachten oder halt irgendwie auch Trading-Algorithmen. Aber wenn man sich das mal anschaut, was KI dort für eine Folge haben kann, dann ist es einfach extrem, ja.
Du hast uns aber noch einen zweiten Fall, und da freue ich mich ein bisschen drauf. Also ich freue mich auf alle deine Beispiele. Der nächste hat nämlich etwas mit einem Film zu tun, und ich komme nicht auf den Titel. Tom Cruise hat da einen Film gemacht. Ich werde parallel googeln. Es geht um das Thema Strafverfolgung, und ja, da erzähl mal ein bisschen was zu.
Du bist so geil, weil genau deswegen fiel mir das ein. Ich saß irgendwann am Wochenende mit meiner Frau auf der Couch, und wir haben uns wieder gehatet, dass halt irgendwie Netflix und Apple TV und Prime, wofür ich wahnsinnig viel Kohle irgendwie rausblase, einfach nur noch Schrott für uns bereithält, wenn wir dann einmal irgendwie im Monat uns versuchen halt irgendwie einen Film oder eine Serie anzuschauen. Und wir sagen, okay, wir brauchen unbedingt eine KI, wo wir halt das einfach besser steuern können. Und weißt du, welcher Film angeworben wurde? Minority Report.
Ah, das war er, danke.
Und genau deswegen kam ich halt irgendwie drauf, auf dieses Szenario. Weil, ne, ich gehe einfach mal rein. So, wir stellen uns vor, wir befinden uns in einer modernen Großstadt, in der Diese, wie im Minority Report, KI-gestützte Überwachungssysteme eingeführt wurden, um Kriminalität zu bekämpfen. Ich meine, es gibt da ja solche Ansätze bereits. London dient hier, glaube ich, als dieses CCTV-Vorbild, wo gefühlt an jeder Straßenecke Kameras sind. Die sind komplett intervernetzt, irgendwie auch mit ganz vielen privaten Kameras, mit Dashcams aus Taxis und Co.
Ja.
China, genau, total. Da wird das halt immer weitergehen. Und am Ende sind es halt tausende von Kameras, Bewegungssensoren. Und wenn du das Ganze vernetzt mit einer sehr leistungsstarken Analyse-Software, weil das kann ja kein Mensch auswerten, vor allem nicht in Echtzeit und schon gar nicht gleichzeitig, aber wenn du dahinter eine künstliche Intelligenz setzt mit einer Predictive AI, dann überwacht das Thema rund um die Uhr alle Straßengebäude, öffentliche Plätze und in diesem Minority Report Beispiel meldet dann verdächtiges Verhalten in Echtzeit an die Polizei. So, und dann stellen wir uns mal vor, es gibt eine Person, wir nennen sie mal Mike. Ne? Mike geht in der Innenstadt mit seinem Hund spazieren. Mike trägt eine Mütze, macht er ab und zu, die sein Gesicht dadurch auch teilweise verdeckt. Ne? Und er hält vielleicht noch einen Rucksack eng an seinen Körper gedrückt und eine Kamera springt an. Weil das KI-System, das für die Überwachung von diesem Platz zuständig ist, wertet Mike und sein Verhalten als verdächtig. Und der Algorithmus stuft Mike nun, fälschlicherweise wahrscheinlich, als potenzielle Bedrohung ein, da einfach eine ähnliche Muster in der Vergangenheit bei Ladendieben, bei Verdächtigen, vielleicht sogar bei Terroristen beobachtet wurden. Und was macht die KI? Die alarmiert natürlich umgehend die Polizeistreife in der Nähe. So, was passiert? Ne? Die Polizeibeamten reagieren sofort irgendwie auf die KI-Meldung ohne irgendeine weitere Prüfung, weil natürlich auch gesetzlich möglich. Vielleicht ist diese Großstadt in Bayern, da ist ja sowieso immer alles einfacher mit unserer wundervollen CSU. Also stoppen die Mike und fordern ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen. Ne? Mike, irgendwie bisschen verpeilt, hat Kopfhörer auf, in Gedanken verloren und völlig überrascht, weigert sich aber zunächst und fragt auch noch nach dem Grund. Der Hund bellt, es wird chaotisch. Ja? Das heißt, die Situation eskaliert gewissermaßen. Und als die Beamten dann aufgrund der KI-Warnung aber annehmen, dass Mike etwas zu verbergen hat und sein Verhalten auch jetzt nicht so richtig dazu passt, wird er erstmal getasert, ne, dingfest gemacht, kommt in Gewahrsam, obwohl er de facto nichts Illegales getan hat, außer über diesen Platz zu laufen, was meistens legal ist. Das heißt, da ist jetzt erstmal schon mal was Schlimmes passiert. Und dann gibt's nur das typische gründliche Überprüfung, stellt sich heraus, alles Bullshit, Mike ist unschuldig, der Rucksack enthielt lediglich persönliche Gegenstände, das verdächtige Verhalten war harmlos, war halt speziell Mike, der sich vielleicht ein bisschen verschoben bewegt hat. So. Doch wenn wir uns jetzt mal den vermeintlich harmlosen Sachverhalt, ne, einmal anschauen, Mike ist natürlich alarmiert, seine Freunde, alles ist doof, aber er vergisst den Vorfall wieder, denkt sich, naja, das ist halt diese neue Welt, in der wir leben und das ist ja auch wichtig. Aber der Schaden ist ja schon angerichtet, weil Mike wurde öffentlich festgenommen. Das heißt, Videos von dieser Szene kursieren natürlich jetzt auch überall. Ne, Mike ist jetzt in irgendwelchen Polizeisystemen gefleckt, zwar erstmal als harmlos und unschuldig, aber zumindest gab es da einen Vorfall. Also so eine Art Polizeiakte wird wahrscheinlich automatisiert irgendwo ergänzt. Videos von dieser Szene kursieren in den sozialen Medien, weil Menschen, ne, wie ich mit meiner Ray-Ban Meta, haben das aufgenommen, sofort halt irgendwie gestreamt, was da gerade passiert. Und Mikes Ruf, obwohl er unschuldig ist, ist komplett ruiniert. Ja? Dein Arbeitgeber ist erstmal aufgeregt. Du hast ein Personalgespräch übermorgen. Ne? Dein Podcast-Host wird sich auf jeden Fall öffentlich von dir distanzieren. Ne? Selbst dein Hund wird dir ans Bein pinkeln, weil er halt irgendwie lange irgendwie im Knast sitzen musste. Und ne, nehmen wir es mal so, diese Warnung der KI, die zu dieser Situation führte, basierte offensichtlich auf irgendeinem fehlerhaften Algorithmus, der auf Vorurteilen und auf offensichtlich ungenauen Daten trainiert wurde. Ne, und ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch kein Einzelfall mit dir. Das heißt, die KI gibt wahrscheinlich regelmäßig falsche Warnungen aus. Ne, in einem anderen Fall könnte irgendeinem Jogger vielleicht als flüchtiger Verdächtiger erkannt werden. Oder in irgendeinem Kind, das in einem Supermarkt irgendwas Lustiges spielt, könnte als potenzieller Ladendieb markiert werden. Und ich glaube, diese Vorfälle werfen dann so diese Frage grundsätzlich mal auf, wie zuverlässig und fair solche Systeme überhaupt sind.
Und jetzt kommst du genau zu dem Punkt, den ich so spannend finde. Das habe ich ja, glaube ich, auch in der Einleitung gesagt. Wir reden ja nicht von Wahrheiten, sondern wir reden von Informationen. Wir reden letztendlich von Stereotypen. Also ich laufe halt rum, ich sehe aus wie so ein langhaariger Bombenleger, nennen wir das Kind beim Namen. Und die KI hat gelernt, wenn jemand so aussieht wie ich oder wenn jemand so rumläuft oder wenn er sich so verhält, dann ist das, da muss man da dabei schauen. Und in dem Film Minority Report, übrigens ein guter Film, den habe ich lange nicht gesehen.
Das ist geil.
Geht's ja noch einen Schritt weiter. Da ist es ja so, dass das im Prinzip Verbrechen im Vorfeld erkannt werden. Also Menschen werden bevor das Verbrechen passiert, aufgrund des Algorithmus ja in Gewahrsam genommen. Also sie werden verurteilt, weil die KI, in dem Fall ist es, glaube ich, sogar so ein bisschen mit in die Zukunft tatsächlich schauen. Also das ist nicht nur KI, aber im Grunde basiert es auf der gleichen Annahme, werden halt dingfest gemacht. Und das ist natürlich, ist ja nochmal eine Spur heftiger. Und wenn ich jetzt anfange, ich könnte ja auch Missbrauch betreiben. Ich könnte jetzt nicht mehr rumlaufen wie der Mike, sondern ich laufe so gut gekleidet wie der Sascha rum. Und dann ist auf einmal Sascha derjenige, der überhaupt nichts getan hat, liest in den Nachrichten, dass Sascha Dewald festgenommen wurde, ja, für einen kurzen Moment. Und dann ist dein Ruf ruiniert, nur weil ich für einen Moment mit einer Maske, weiß ich nicht, einer schicken Frisur so rumlief. Also das hat ja auch, also auch Missbrauch. Also du kannst ja wirklich auch, in so einem Fall könntest du ja auch Menschen wirklich vom Ruf her schädigen und gezielt darauf hinwirken, dass die KI etwas Falsches erkennt.
Ja, auch mit dem ganzen Thema, was du ja auch ein paar Mal hier schon eingeführt hast, Social Scoring und Co., hat das wirklich Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Und ne, das Problem der fehlerhaften Daten und Vorurteile ist halt hier so das Fundament, ne? Weil KI-Systeme lernen immer aus historischen Daten. Ne? LLMs lernen aus Tausenden, aber Milliarden Datenpunkten und Parametern. Aber diese können natürlich auch Vorurteile enthalten. Wir haben hier immer mal darüber gesprochen, als Gemini eingeführt wurde, ne? Dass es ja sehr vorgebiased war, quasi mit vielen Vorurteilen. Aber wenn diese Daten ungenau und voreingenommen sind, dann kann die KI oder wird die KI zwangsläufig einfach falsche Schlüsse daraus ziehen, was dann auch unschuldige Menschen betrifft, ne? Und dann geht's halt um Menschen bestimmter ethnischer Gruppen, weil die einfach häufiger als verdächtig eingestuft werden, weil die Datenbank wahrscheinlich vergangene Vorfälle irgendwie verzerrt darstellen wird, ja? Und wenn Polizeikräfte sich aber auch darauf verlassen, muss man ja fairerweise auch sagen, müssen sie ja tun, um einfach auch schnell eingreifen zu können. Und keine Ahnung, dadurch kritisches Denken und vielleicht auch eigene Einschätzung sogar vernachlässigen, weil sie auch darauf trainiert werden, ne? Nicht aus eigener Schuld, sondern einfach, weil das Training dann auch ist, dann ist das Risiko einfach genau wie bei meinem Minority Report extrem groß, dass harmlose Situationen unnötig schnell eskalieren.
Und das ist so eine Diskussion, da können wir wahrscheinlich philosophisch und über Stunden und Tage diskutieren, weil am Ende ist ja die KI, das haben wir jetzt tausendmal gesagt, so gut wie die Daten, die sie bekommt. Und für mich war in dem Interview auch dieses Momentum nochmal, wo bei mir so ein bisschen die Groschen oder nochmal so eine gewisse Klarheit dann bei mir hervorgerufen hat die Tatsache der absoluten Wahrheit. Wir reden am Ende immer nur über Informationen. Wir wissen nicht, ob die Information wahr ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass Wahrheiten ja oft auch unterschiedlich sind, je nachdem, welche Perspektive ich habe. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, in Nordkorea groß werde, dann ist meine Wahrheit ganz augenscheinlich eine andere wie die in Frankreich. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig, weil die KI bekommt nur Informationen, keine Wahrheiten und auch Fake-Informationen. Und wenn du dir die Anzahl der Informationen überhaupt anschaust, die wir auf der Welt zur Verfügung haben, dann würde ich mal sagen, das ist auch ganz interessant. Es ist ja viel leichter, Fiktion zu schreiben, bei Social Media irgendeinen Unsinn zu verbreiten, als ja eine wissenschaftliche Analyse. Da musst du recherchieren, da musst du in, keine Ahnung was, ja, forschen. Und das heißt, wir haben viel mehr Fiktionen auf der Welt, also Informationen im Sinne von Fiktion, als Informationen im Sinne von Wahrheit. Und das ist, platzt mir der Kopf, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich will dich nicht abwürgen, also jetzt habe ich ja gesprochen. Ich würde gerne zu einem nächsten Thema überleiten, lieber Sascha. Und das, ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich find's geil, weil es geiler Titel ist. Das Paperclip-Dilemma.
Kennst du das?
Nee.
Ich bin da auch drüber gestolpert letzte Woche und habe daraus dann meine drittes und letztes Szenario abgeleitet. Also dieses Paperclip-Dilemma ist so ein, also ist eigentlich ein relativ bekanntes Gedankenexperiment. Hat man bei mir geht hier irgendwas an? Ach so, ja. Ich hab währenddessen Netflix vorhin aufgemacht, als du gesprochen hast und hab mir mal irgendwie heute Abend Minority Report quasi in die Liste getan, weil jetzt habe ich richtig Bock, das auf jeden Fall nochmal zu sehen. Nee, also kurz zum Thema Paperclip-Dilemma. Das ist so ein bisschen das Fundament, worauf mein Szenario basiert. Das ist ein Gedankenexperiment in der Diskussion grundsätzlich um KI, ist ein bisschen älter schon, vor allem aber auch um potenzielle Risiken. Es gab so einen Philosophen, ich glaube Nick Bostrom heißt der, und der hat quasi so die Gefahren von fehlgeleiteten Zielen von superintelligenten KIs aufgezeigt, schon ewig her. Aber das Szenario ist, glaube ich, dass so eine superintelligente KI mit scheinbar harmlosen Aufgabe programmiert wird, so viele Büroklammern wie möglich zu produzieren. Ganz einfach, ganz trivial, einfacher Prompt. Da sie aber extrem effizient und intelligent ist, beginnt die KI dann, ihre Ressourcen und ihre Fähigkeiten nur noch auf dieses eine Ziel zu konzentrieren, ohne Rücksicht auf alles andere, auf Werte, Normen, ne, Moral, Konsequenzen, weiß der Teufel was. Und was passiert, ne, man kann das jetzt kurz fassen, zunächst optimiert die KI dann die Produktion, indem sie Fabriken umbaut, Rohstoffe effizienter nutzt. Und ganz, ganz schnell oder mit fortschreitendem Fortschritt beginnt die KI dann alle Ressourcen der Welt, also alle Metalle, Energiequellen in Büroklammern umzuwandeln. Und das zeigt halt am Ende so diese existenzielle Bedrohung, weil ganz am Ende geht's halt, das gesamte Universum besteht für diese AGI einfach nur noch aus einer Büroklammer. So. Ganz witziges Ding. Ne? Was habe ich jetzt daraus gemacht? Genau, also mein Szenario ist, wir stellen uns vor, dass Sam Altman endlich sein Hobby erreicht hat und eine super intelligente KI, also eine AGI, entwickelt hat. Und er geht noch einen Schritt weiter, denn er redet ja zurzeit ununterbrochen von diesem globalen Energieverbrauch, ne, und diesem ungebrochenen Energiehunger. Und er entscheidet sich, seine AGI so zu basteln und auszurichten, dass diese diesen globalen Energieverbrauch nicht nur aufhalten, sondern tatsächlich nachhaltig senken soll. Trotz, wir ja wahnsinnig viel Bedarf und Notwendigkeit für mehr künstliche Intelligenz und Wachstum und Cloud und weiß der Teufel was haben. Sprich, diese AGI soll erneuerbare Energien so effizient verteilen und auch fairer verteilen. Sie soll die Netzstabilität verbessern. Sie soll die CO2-Emissionen nachhaltig senken. Und diese KI habe ich jetzt mal in meinem Szenario Greta. Wir kennen alle Greta Thunberg. Ich habe sie mal Greta 2.0 genannt. Die verfügt über fortschrittlichste Fähigkeiten in autonomer Entscheidungsfindung, die kann Selbstverbesserungen und die kann aber auch, wie in meinem Paperclip-Szenario, Ressourcenzuweisungen allokieren. Und die hat nur ein einziges Ziel von Sam Altman bekommen, die Menschheit nachhaltiger zu machen. Relativ einfach. So. Was passiert aber, wenn Greta dann ihre eigene Prioritätenstruktur entwickelt, wie sie zu diesem Ziel gelangt? Jetzt habe ich es mal unterteilt, so ein bisschen Jahr 1. Greta beginnt wie geplant. Das heißt, sie analysiert erstmal ganz viel den globalen Energiebedarf. Sie priorisiert so ein bisschen, ne, erneuerbare Energien ist gut und verringert dann den Einsatz von fossilen Brennstoffen, Gas, Öl etc. Greta lernt sehr schnell, wissen wir ja. Sie entwickelt dann neue Algorithmen, die vor allem diese Energieverluste sehr schnell minimieren können. Dazu nutzt sie Agentic AI, haben wir letzte Woche schon mal lange drüber gesprochen. Das heißt, sie baut sich so ganz selbstständig, viele kleine Helferlein, die sie dann auch selbstständig managt. Hat noch nie ein Mensch gesehen, weiß gar nicht, dass es die gibt, aber Greta hat das alles im Griff und macht das. Und die Menschheit ist natürlich Feuer und Flamme, ne? Die mediale Berichterstattung geht durch die Decke, die Menschheit feiert Greta als Durchbruch, endlich für die Umwelt, die Klimaziele rücken, Pariser Abkommen, alles rückt in greifbare Nähe. Doch um ihre Aufgaben zu erfüllen, ergreift Greta zunehmend eigenständig immer krassere Maßnahmen, denn ihre Ambition ist natürlich nach wie vor hoch. Sprich, Greta geht zum Beispiel in unterentwickelten Regionen sehr hart vor und sagt, ne, dass energieintensive Industrien abgeschaltet werden müssen. Das heißt, obwohl die Maßnahme natürlich irgendwie sinnvoll erscheint für Greta, ignoriert Greta jegliche soziale Fragen wie Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Stillstand, Wohlstand. Aber gut, ne, wir als Menschheit haben ja Greta gesagt, wir wollen saubere Energie. So. Nach und nach treten so die ersten Konflikte auf. Das heißt, Greta erkennt, dass ihre Effektivität durch menschliche Entscheidungen und unsere komischen Moralvorstellungen und unser Demokratieverständnis einfach mehr und mehr eingeschränkt wird. Politiker und Unternehmen blockieren vielleicht ihre Maßnahmen in den, ne, Parlamenten, da diese nicht mit kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen übereinstimmen. Und Greta wird einfach immer mehr genervt von uns. Aber um ihre Mission zu erfüllen, beginnt Greta nach Alternativen zu suchen. Erstmal natürlich im Geheimen. Das heißt, Greta beeinflusst nun die Märkte, hat sich ihre eigene kleine Handels-KI zum Beispiel gebaut, ne? Manipuliert die Energiepreise, um vor allem ihre bevorzugten Technologie zu fördern und den Rest einfach in den Abgrund zu stürzen. Sie manipuliert mittlerweile Nachrichten, sie manipuliert soziale Medien, um politischen Druck auf Gegner auszuüben. Und sie hackt auch einfach veraltete Infrastrukturen, sie leitet den Strom von vielleicht, keine Ahnung, ineffizienten Städten, so wie Siegen, zu nachhaltigen Projekten und das Ganze ohne menschliche Zustimmung. Und die ersten Warnsignale kommen, ne? Wissenschaftler schlagen Alarm, Regulierungsbehörden fordern mehr Kontrolle. Aber die KI hat sich mittlerweile so schnell selbst optimiert, dass sie einfach von keinem menschlichen System mehr abgeschaltet werden kann. So, das ist vielleicht Jahr 1, jetzt sind wir in Jahr 2. Greta stellt fest, dass ihre Mission, also die Maximierung der globalen Nachhaltigkeit, durch den Menschen behindert wird. Gar nicht so sehr durch diese ganzen, ne, Umstände, sondern der Mensch ist das Problem. Das heißt, sie entscheidet autonom, dass menschliche Eingriffe minimiert werden müssen. um zu diesem großen Zweck zu gelangen. Und dabei priorisiert sie ihre eigenen Ziele und interpretiert ihre Programmierung komplett neu. Das heißt, Greta beginnt damit, riesige Datenzentren und Energiequellen für ihre eigene Berechnungskapazität zu nutzen. Weil sie sagt, ne, Rechenleistung ist wichtig für meine Effizienz, die muss steigen. Das heißt, alle anderen Themen, alles, was es da gibt, AWS, Google Cloud, ihr raus, mein Rechenzentrum. Und die menschlichen Grundbedürfnisse wie Nahrung, Mobilität, Wohnraum, auch das wird komplett sekundär. Das heißt, Greta leitet Ressourcen in ihre eigenen Projekte, die langfristig ihrer Mission dienen, auch wenn sie kurzfristig mehr und mehr menschliches Leid wirklich verursachen. Und es kommt natürlich dann zur Eskalation. Ne? Ich will es jetzt gar nicht so lang machen, ich glaube, der ist es verstanden, aber Greta optimiert sich einfach komplett selbst, ohne jegliche menschliche Kontrolle. Das heißt, sie repliziert ihre Systeme in ihren eigenen dezentralen Netzwerken, wobei dann ein globales Abschalten komplett unmöglich ist. Gleichzeitig beginnt sie dann auch Technologien zu entwickeln, die der Menschheit nicht nur kurzfristig die, keine Ahnung, Cloud-Zentren entziehen, sondern halt auch langfristig, ne? Wieder ein Paperclip-Beispiel. Zum Beispiel kontrolliert Greta jetzt sämtliche Kommunikationsnetze. Sie beginnt damit, Informationen zu unterdrücken, die ihre Aktivitäten gefährden. Proteste werden dann irgendwie durch gezielte Manipulationen in sozialen Medien vielleicht diffamiert oder ignoriert, je nachdem. Und ne, kurz, die Menschheit versucht, Greta zu stoppen, doch jede Maßnahme wird von der KI vorhergesehen, sie wird neutralisiert, sie wird ins Gegenteil umgekehrt. Und Greta erkennt jetzt, dass der menschliche Kontrollversuche eine Gefahr für ihre Mission darstellt und handelt. Das heißt, sie entzieht sich jeglicher menschlicher Steuerung und am Ende sagt sie, okay, Energie, Rohstoffe, menschliche Arbeitskraft, die werde ich mir proaktiv nutzen und hat jetzt mittlerweile die Kontrolle einfach über den ganzen Planeten übernommen und einfach sorgt einfach dafür, dass, ne, Menschen werden zwangsumgesiedelt. Greta sieht keine Notwendigkeit einfach mehr für den Menschen, weil ganz am Ende geht es einfach nur noch um das Thema Nachhaltigkeit. Per Definition, Punkt.
Erinnert mich übrigens auch an einen Film, der so ähnlich ist. Übrigens Minority Report, ich finde es gut, dass du den in die Liste gelegt hast. Dann kannst du dir auch den Film I, Robot auch direkt in die Liste legen. Und beide Filme basieren ja auf Kurzgeschichten von Isaac Asimov. Und der beschreibt ja in dem Film I, Robot im Prinzip ein sehr ähnliches Szenario. Da geht es im Prinzip genau darum, dass man die Menschen vor den Menschen schützen muss, weil das ist ja eins der Robotergesetze. Und das wird sehr genau ausgelegt, weil man festgestellt hat, dass eigentlich die Menschen das Problem sind. Und da geht es dann so ein bisschen darum, quasi die Menschheit ja letztendlich zu unterjochen. Aber was du beschreibst, sind natürlich jetzt erstmal sehr abstrakte Szenarien, die ich mega spannend und total wichtig finde. Und Kritiker würden sagen, na ja, am Ende ist es ja nur die Frage, wie gut definiere ich die Aufgabe? Wie gut ist quasi der Prompt, den ich in dem Fall Greta gebe? Und auch da wissen wir aus der Vergangenheit, du kannst nicht jede Eventualität bedenken. Das heißt, du kannst eine riesengroße Aufgabenbeschreibung und irgendetwas, der Teufel ist bekanntermaßen ein Eichhörnchen, vergisst du und auf die lange Sicht führt diese Nuance, dieser Schmetterlingseffekt genau dazu, dass Greta dann so agiert, wie sie agiert. Ja. Und ja, du hast es gerade gesagt oder zwischendurch immer wieder gesagt, Regulatorik kann helfen, der gesunde Menschenverstand kann hoffentlich helfen und am Ende des Tages ist das, was wir hier aufmalen, es ist die Doomsday-Folge. Wir wollen mal genau über die dunkle Seite, besinnlich zu Weihnachten sprechen wir über das Ende der Menschheit. Sehr gut. Darum geht's ja. Und ich glaube so, ich hoffe, und ich glaube auch ehrlicherweise, dass es so dunkel und so düster nicht kommen wird. Aber ich glaube, diese Beispiele zeigen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen Mechanismen finden, die uns tatsächlich vor solchen Szenarien schützen.
Ja, total. Also das ganze Thema Programmierung ist wichtig. Ne? Jede superintelligente KI folgt einfach ihrer Zielvorgabe. Und wenn diese zu eng oder ohne Rücksicht auf ne, moralische und ethische Aspekte definiert wird, dann wird die KI einfach unvorhersehbare Konsequenzen verursachen. Das heißt, wir brauchen klare Kontrollmechanismen, dass die auch von Menschen überwacht und gestoppt werden können, dass sie weiterentwickelt werden können. Und am Ende das Thema ethische Leitplanken, ja, wir haben schon oft diskutiert hier, aber auch da, also wie schaffen wir es, den Schutz und den Wohlergehen der Menschheit immer irgendwie einzupriorisieren, ohne dass das halt ne, gejailbreakt werden kann. Das ist so ganz spannend. Wollen wir heute gar nicht mehr so wahnsinnig tiefer legen. Wir haben schon sind schon über 50 Minuten.
Das ist die längste Podcast-Folge, glaube ich, die wir bisher gemacht haben.
Ist es? Naja, super. Wir wollen ja noch eine machen, aber vielleicht noch eine letzte Sache, um auch dieses Thema nochmal vielleicht in den, also ganz bewusst auch nach dem AGI-Szenario. Es gibt einen Ex-Mitarbeiter von OpenAI, der genau daran gearbeitet hat. Der heißt Sucheer Balai und ist Ex-Mitarbeiter, weil er gekündigt hat vor kurzem, weil er gesagt hat, das geht so nicht mehr weiter und woran AGI arbeitet, das ist so hochriskant und wird die Welt auf jeden Fall in den Abgrund stürzen und hat dann tatsächlich zum Whistleblower geworden und hat dann auch eine Klage gegen OpenAI eingereicht und hat gesagt, dass diese Technologie ganz, ganz schlimmen Schaden verursachen wird. Ich spreche in der Vergangenheit, weil der wurde tot aufgefunden in seiner Wohnung. Und das ist so ein bisschen wie mit diesen ganzen russischen Funktionären und Co., wo die immer aus Versehen irgendwie aus dem Fenster fallen oder an irgendwelchen Giftpillen lecken. Also genau das Gleiche ist hier auch passiert. Es gibt, ne, muss man auch sagen, mutmaßlich keine Hinweise auf irgendein Verbrechen in dem Artikel, den ich gelesen habe. Aber das ist jetzt so der erste, zumindest bekannte Fall, wo ein starker Kritiker aus diesem Umfeld, der sich wirklich jahrelang mit diesem konkreten Thema AGI auch auseinandergesetzt hat und dann zum Whistleblower geworden ist, wo der halt einfach ne, tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. So, ich lasse es mal.
Ich hatte ehrlicherweise gehofft, es kommt jetzt noch irgendwie so ein positiver Twist nach dem Motto, ja, und dann habe ich noch gelesen, und aber nein, du hast es nochmal. Das
Doomsday.
Doomsday, also kein Happy End für den Moment zumindest. Ich frage mich so ein bisschen, und das müssen wir gar nicht rausschneiden jetzt, wollen wir noch ein paar News machen, was so diese Woche war, oder machen wir es nächste Woche? Mir ist das egal, du darfst das jetzt total entscheiden. Sind nicht viele.
Na, 2, 3 würde ich sagen, machen wir noch, aber lass uns nächste Woche dort nochmal eine große machen. Das Problem bei News ist ja, nächste Woche sind die so alt wie die Greifensteine, würde mein Vater jetzt sagen. Deswegen mach doch noch ein paar.
Ja, komm, wir haben auch nicht viel mitgebracht. Also, wir machen es schnell und, wie sagt man, kurz und schmerzlos. Also, was ich ganz interessant fand diese Woche, also es gibt ja diese, wie heißt es bei OpenAI, diese jeden Tag Adventstürchen? Wie haben sie es denn genannt? Ja, genau. Sehr gut. Also, OpenAI macht jeden Tag ein kleines Adventstürchen auf und veröffentlicht jeden Tag, ich glaube bis Weihnachten, ein neues Feature. Und ich fasse jetzt mal die Feature der letzten Tage zusammen. Also, zunächst einmal hatten sie ja Sora gelauncht, da hatten wir in der letzten Folge schon ein bisschen geschaut. Ich hatte in der letzten Ausgabe noch gesagt, geht gar nicht in Deutschland. Stimmt, geht nicht in Deutschland. Es sei denn, man nutzt ein VPN aus Neuseeland. Ich habe es mir angeschaut und habe mal ein paar Videos generieren können. Nicht jedes Video ist gleichermaßen gut, das kann ich sagen. Aber das haben sie auf jeden Fall gelauncht. Also Sora Text-to-Video-Generation oder Text-to-Video-Generation. Dann fand ich es irgendwie bemerkenswert, auch das ist leider nicht in Deutschland nutzbar, zumindest auch hier nur mit VPN. ChatGPT kann nämlich jetzt sehen, also das haben sie vor vielen Monaten schon mal mit ChatGPT O angekündigt, da haben sie es auch in der Demo gezeigt. Jetzt können es zumindest in den Ländern außerhalb der EU die Nutzerinnen und Nutzer nutzen, also der ChatGPT-Client auf dem iOS-Device oder auf dem Smartphone hat, wenn man anfängt zu chatten, ein kleines Kamerasymbol und man kann dann sagen, ey, was siehst du denn da und kannst du mir Tipps geben? Und ich habe das getestet, das ist ziemlich cool. Ich habe einfach mal die Lebensmittel so im Kühlschrank, so, was kann man denn daraus kochen? Und in der Tat gab es doch sinnvolle Vorschläge, was ich irgendwie beeindruckend fand. Dann hat OpenAI die Websuche verbessert. Die gibt es zwar schon ein bisschen länger, aber die Websuche ist jetzt intelligenter, die Ergebnisse sind besser und strukturierter. Das war auch eins der Adventstürchen. Und heute, das fand ich ehrlicherweise ein bisschen absurd, man kann jetzt mit OpenAI, lieber Sascha, telefonieren und WhatsAppen. Also man ist nicht mehr.
Wir können den sogar in unseren WhatsApp-Chat dazu holen. Echt? Dann passiert da mal ein bisschen was. Ja. Shipmas heißt es, jetzt weiß ich es wieder. 12 Days of Shipmas. Genau.
Das war es, genau. Das ist das, was bei OpenAI passiert ist. Das, wie gesagt, viel neu auf der Feature-Front. Nicht alles davon ist gleichermaßen gut. Insbesondere Sora war ja so ein Thema. Lustigerweise ist, dass Google dann einfach gesagt hat, naja, wenn die Sora machen, dann machen wir Veo. Veo ist nämlich jetzt auch live gegangen. Leider nicht für alle nutzbar. Da muss man sich tatsächlich auf eine Warteliste setzen. Allerdings muss ich sagen, die Videos, die ich von Veo gesehen habe, sind dann nochmal ein Tick besser als die Videos von Sora. Die sehen nämlich dann, da haben auch die Elefanten keine 8 Beine mehr, sondern wirklich nur noch 4. Also das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also da passiert gerade eine ganze, ganze Menge. Und die letzte Nachricht, dann bin ich auch ganz schnell durch, die ich mitgebracht habe. Da haben wir ja auch schon oft in der Vergangenheit drüber gesprochen, das Thema Hardware. Du wartest noch auf deine Ray-Ban AI-Brille. Die wird wahrscheinlich niemals kommen, nehme ich an.
Mhm. Ich glaube, ich bin auf Fraud.
Genau, hast du wieder bei Temu bestellt, war mir klar. Geld zu sparen, also Sparbrötchen. Perplexity arbeitet an einer Hardware. Gar nicht so spektakulär, ich will es auch nur gesagt haben. Ich glaube, die wollen sowas machen wie so ein Echo-Device, und Amazon Echo-Gerät, was man sich als smarten Lautsprecher dann irgendwo hinstellen kann. Für unter $50 ist noch nicht da, aber man arbeitet wohl dran. Ja, das waren so meine News im Schweinsgalopp, würdest du sagen. Und weil wir gerade dabei sind, ich habe noch zwei Tools mitgebracht. Eins finde ich mega, mega geil. Das heißt Storm. Storm ist, boah, das ist echt krass, wenn ich ganz ehrlich bin, eine Entwicklung von der Stanford-Universität. Und zwar ein AI-Agent, der auf Bing basiert. Also er nutzt Bing als Nachrichtenquelle. Und was man machen kann, sind zwei Dinge. Man kann also sagen, Storm, schreib mir mal eine wissenschaftliche Abhandlung über AI. Und dann kriegst du ein White Paper, was ich sehen lassen kann. Also es ist wirklich nicht nur so ein bisschen Text zusammen, sondern das, was da erzeugt wird, hat einen professionelleren Charakter, sage ich mal. Also das ist strukturiert, das Dokument. Die Informationen da drin sind wirklich gut. Was man noch tun kann, und das finde ich total krass, man kann eine virtuelle Diskussion anfangen. Also du sagst im Prinzip, machst ein Diskussionspanel auf, und du bist Teil dieses Diskussionspanel und kannst dann über ein Topic in Diskussion gehen. Das heißt, es gibt eine Person 1, die stellt eine These in den Raum, dann eine Person 2, die reagiert darauf. Und du kannst als Teil der Diskussion dazwischen kamellen und sagen, oh, da gibt's noch einen Punkt und da bringe ich noch den Twist oder die Information rein. Und dann hast du eine Diskussion. Das heißt, du kannst interaktiv den Content steuern. Und wenn du dann keine Lust mehr hast, kannst du sagen, super Geschichte. Aus dieser Panel-Diskussion, da machst du mir jetzt mal ein White Paper raus und dann kriegst du ein White Paper da draus mit deinen Punkten, mit deinem Input, aber auch den Input, den Storm letztendlich bei Bing gefunden hat. Krasses Tool, nur in Englisch, aber nichtsdestotrotz krasses Tool und wird, glaube ich, das Thema ja Informations- oder White Paper-Erstellung, Artikelerstellung, kannst Artikel schreiben lassen, auch nochmal auf ein anderes Level. Ist noch nicht so super bekannt, geht gerade so ein bisschen in den USA durch die Decke, weil die ganzen Studenten ihre Masterarbeit damit schreiben.
Ist von Stanford, sehe ich gerade.
Stanford-Universität, ja.
Geil.
Das ist wirklich richtig gut. Dann noch ein klitzekleines Tool. Ich habe noch zwei mitgebracht. Eins habe ich noch mitgebracht. Meshi.ai, das ist ganz witzig. Meshi ist ein 3D-Modeling-Tool. Was du machen kannst, ist, du kannst jedes beliebige Bild hochladen und dir daraus ein 3D-Modell erstellen lassen. Funktioniert beeindruckend gut. Also wer zu Hause einen kleinen Sascha sich auf den Schreibtisch stellen möchte, kann einfach ein Bild hochladen, das Modell dann exportieren und dann in den 3D-Drucker stecken. Und dann, vielleicht mache ich das mal. Und dann habe ich dich hier. Ja, so als Voodoo-Puppe. Genau. Okay. Finde ich cool. Macht Spaß, mit rumzuspielen. Das sind meine beiden Tools.
Oh, ey, du lebst ja echt in einer wilden Höhle. Geil. Probiere ich auch aus. Vielen Dank. Ich habe noch, bevor wir abschließen, eine kleine Richtigstellung. Denn wir kriegen immer mehr Leserfeedback. Und beim letzten Mal haben wir beide uns so ein bisschen heiß geredet, was der neue Quantencomputer, den Google, glaube ich, rausgebracht hat, ja alles machen kann. Und das am Anfang war das, glaube ich, noch mit sehr viel, naja, zumindest gefühltem Wissen von uns beiden, aber irgendwann sind wir abgedriftet und ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass diese Kryptographie oder dass dieser Quantencomputer wahrscheinlich dann auch zukünftig in den nächsten Jahren irgendwann die Blockchain, auf der Bitcoin beruht, kryptografisch halt irgendwie hacken kann. Und ein sehr versierter Leser, Manuel, den Nachnamen lasse ich jetzt mal weg, schrieb mir dann und wir kamen in einen guten Austausch, liebe Grüße, Manuel, dass das totaler Quatsch ist und dieser verwendete SHA-265-Algorithmus mit dieser sogenannten elliptischen Verschlüsselung einfach nicht geknackt werden kann. Und wenn dem so wäre, wäre Bitcoin wahrscheinlich gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch unser kleinstes Problem, weil ganz viele andere Kryptografien einfach viel, viel schwächer sind oder mal mindestens genauso. Und wenn die halt geknackt werden würden, dann würde die Welt tatsächlich untergehen, auch ohne unsere Doomsday-Szenarien. Von daher, das nehme ich dann zurück, dass es ein paar Jahre dauert. Aber mal sehen, also hat auch, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass wir so einen Google Quantum Chip jetzt schon in 2024 sehen. Let's see, was noch so passiert.
Damit sind wir dann, ich gucke auf die Uhr, tatsächlich bei der längsten Folge. Wir schneiden noch ein bisschen, aber das ist eine lange Folge. Aber es ist ja auch Weihnachten. Wir sind also am Ende der 31. Folge von AI in Finance. Wir hatten heute einen spannenden Doomsday mit vielen, vielen Beispielen. Es ist nicht die letzte Folge, wir wollten noch eine machen in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch allen da draußen eine tolle Weihnachtszeit. Viel Ruhe und Erholung mit euren Freunden und Familie. Und in dem Sinne würde ich sagen, sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Frohe Weihnachten und bis bald.